Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. In dieser Sendung sprechen wir über politische Turbulenzen in Österreich und in Europa und was so 2024 auf uns zukommt. Europawahlen im Sommer, irgendwann österreichische Nationalratswahlen, all das wirft Schatten voraus. Ich begrüße sehr herzlich im Podcaststudio der Falter-Redaktion Nationalratsabgeordnete Stefanie Crisper. Guten Tag.
Danke für die Einladung.
Frau Crisper war Fraktionsführerin der NEOS in den jüngsten parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zur Ibiza-Affäre und zu den Korruptionsfällen der ÖVP. Sie erlebt hautnah die Polarisierung im österreichischen Parlament. Ich freue mich sehr, dass vom Profil die stellvertretende Chefredakteurin Eva Linsinger hier ist. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Als Innenpolitikchefin des Profil untersucht sie, was es heißt, wenn sich FPÖ-Chef Herbert Kickl schon als Volkskanzler sieht. Aber wie man sich sieht, sagt nichts darüber aus, was man dann auch wird. Ebenfalls gekommen ist Paul Schmidt. Willkommen.
Danke für die Einladung.
Paul Schmidt ist einer der besten Kenner der EU in Österreich als Chef der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Die Mini-Trumps in Europa, die es ja gibt, die werden nicht wirklich weniger, obwohl zumindest in einem Land, in einem wichtigen Land, in Polen, einer jetzt abgewählt wurde. Und der Hausherr ist ebenfalls hier Falter-Herausgeber Armin Thurnherr. Hallo.
Hallo.
Armin Thurnherr nimmt in seinen Artikeln im Falter, aber auch in Büchern die österreichischen Verhältnisse aufs Korn. Sein letztes Buch trägt bezeichnenderweise den Titel Anstandslos und gemeint ist das offizielle Österreich. Der Falter beendet ja jedes Jahr das Jahr mit einer Satire-Ausgabe, einer Satirezeitung. Best of Böse heißt die, abgekürzt BOB. Da gibt es eine Hitliste von 100 bösen oder vielleicht nicht so ganz bösen Österreich in Österreich. Nummer eins der Bösen ist jetzt eine Frau, ich glaube das erste Mal, oder? Die niederösterreichische Landeshauptfrau Mikl-Leitner. Armin, Quotenfrau wollte die ja nie sein. Wie hat sie den ersten Platz geschafft?
Ja, wir haben uns immer schon um Geschlechterungerechtigkeit bemüht. Also da waren schon, glaube ich, andere Frauen auch. Ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, aber waren gewiss welche dabei. Aber sie hat den ersten Platz natürlich geschafft mit ihrer Koalitionsvereinbarung mit der FPÖ, die eine gewisse üble Signalwirkung hatte, jenseits der Satire, wenn wir das vielleicht auch noch besprechen. So eine Art Eisbrecherfunktion, auch gerade von einer Frau, von der man das nicht erwarten konnte, aus mehreren Gründen. Aber sie hat es doch gemacht. Und damit hat sie sich den ersten Platz wohl verdient. Wobei man sagen muss, diese Liste ist natürlich jetzt nicht der innenpolitische Goldstandard, sondern der satirische Goldstandard. Also Leute, die das allzu ernst nehmen, kandidieren selbst bereits für die nächste Liste.
Politische Standards und Satire-Standards sind ja nicht so ganz weit voneinander entfernt in Österreich. Auf Platz zwei in dieser Top-Liste der Bösen macht Benko, nicht wahnsinnig unerwartet, aber es gibt den Gusenbauer auf Platz drei.
Vier, glaube ich, oder?
Drei oder vier,
ja, auf jeden genau Fall sein.
In den vorderen Rängen ein Schock für den Falter-Herausgeber?
Ne, kein Schock, aber mir persönlich unangenehm, weil er bekanntlich ein Freund von mir ist, dessen wirtschaftliche Aktivitäten ich nicht durchwegs gut heiße, was ich ja immer öffentlich auch pflichtschuldig kundtue, also sowohl sein Engagement bei der Novomatic als auch das bei Benko nicht. Insofern eignet das natürlich auch sehr gut als Hassfigur, weil man von einem Sozialdemokraten das nicht erwartet. Aber das Thema Gusenbauer ist ein eigenes, das möchte ich hier nicht vertiefen.
Frau Crisper, es gibt ja auch gute Böse auf der Liste, zum Beispiel die Lena Schilling, die Umweltaktivistin, firmiert unter den 100, die Umweltministerin, Gehwessler. Ungerecht, wenn auch gute dabei sind in einer Liste der Bösen, oder ist es nicht in Wirklichkeit so, dass man als Politikerin gerne in dieser Liste drinnen sein möchte?
Nun, das heißt immer eher als Schmäh von manchen Kolleginnen ernst gemeint, besser man ist drinnen als gar nicht. Aber natürlich ist es so, dass Personen, die für Klimaschutz sich einsetzen, wie die beiden genannten Damen, umso mehr an ihren Standards gemessen werden. Und hier hätten wir uns auch von einer Ministerin Gewessler viel, viel mehr erwartet. Allein jetzt diese Strompreisbremse, die eigentlich dazu führt, dass wir mit unserem Steuergeld die Fürsten der Finsternis Geld zum Verschenken bekommen. Das heißt, hier eigentlich von unten auch hinauf verteilt wird, weil sogar jemand mit seinem Zweitwohnsitz am Attersee diese Unterstützung bekommt. Das ist völlig in die falsche Richtung gegangen. Und deswegen für Sie gerne ein Plätzchen im Best of Böse.
Paul Schmidt, fehlt jemand auf der Liste?
Na, da fehlen einige. Ich kann eine Liste Best of Böse ohne Viktor Orban als Europäer nicht wirklich ernst nehmen.
Nein, man muss dazu sagen, wir sind nur Österreicher qualifiziert.
Ja.
Also nur, es ist eine nationale Liste.
Schade eigentlich. Ich finde, eine europäische Liste wäre auch nicht schlecht. Zumindest so ein Kasterl zu einer europäischen Liste. Und auch eine Liste der Guten wäre vielleicht gar nicht so schlecht, um da ein bisschen mal einen anderen Diskurs hineinzubekommen. Aber ich sehe, Harald Wilimski ist auf Position 44.
FPÖ-Europaabgeordneter.
FPÖ-Europaabgeordneter, neuer, alter Spitzenkandidat der FPÖ bei den Europawahlen, großer Neinsager in Europa. Ich finde, man sollte den Ja-Sagern ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben.
Ich meine, ohne EU, das stimmt, da hat der Paul Schmidt schon einen Punkt. Vielleicht sollte der Herausgeber mit der streng geheimen Redaktion von Best of Böse für nächstes Jahr mal ein ernstes Wort reden.
Mein Vorschlag war eine spezielle Ausgabe für die Europawahlen.
Noch einmal ein Best of Böse für Europa.
Genau.
Ja, könnte man durchaus darüber reden. Also ich, wie gesagt, das Komitee ist ja streng anonym, aber man weiß sie dann doch zu informieren.
Man findet sie.
Aber die Liste ist halt leider national borniert, wie wir so sind. Nicht? Wir schauen nicht über den Tellerrand und das Best of Böse brutzelt im eigenen Saft.
Eva Linsinger, ohne jetzt um die Details zu reden, aber der Sebastian Kurz hat keine große Rolle hier unter den Bösen. Man sieht zum Beispiel ein Foto von ihm, da ist er nur von hinten zu sehen. Es geht viel mehr Kritik an Nehammer als an dem Sebastian Kurz. Ein Schlag für den Ex-Kanzler?
Also ich will jetzt nicht auf das Best of Böse eingehen. Ich bin ehrlicherweise kein großer Fan davon, aber man muss ja nicht ein Fan von allem sein. Aber wenn wir uns prinzipiell die Situation der ÖVP ansehen, dann ist schon klar, dass die Implosion des System Türkis bis jetzt sehr, sehr lange Schatten wirft. Und es war wahrscheinlich der größte Fehler, den Karl Nehammer gemacht hat, dass er sich nicht klar von diesem System distanziert hat. Denn was jetzt passiert, in den 2 Jahren, dass als Nehammer an der ÖVP-Spitze ist, dass ihn all dieses System, all die Vorwürfe, die ganzen schmutzigen Chats immer und immer wieder einholen. Mit jedem neuerlichen Chat, sei es jetzt, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka betrifft, sei es jetzt, dass Thomas Schmidt, der Mann für die kultigen Formulierungen, einen Auftritt vor Gericht hat, immer ist die ÖVP mit beschädigt und insofern holt sie das immer wieder ein. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass einmalig in der Geschichte Österreichs die ÖVP als Partei unter den Beschuldigten steht, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen eine Partei ermittelt, diese Ermittlungen auch in die Länge gezogen werden, weil teils Unterlagen nicht geliefert werden und insofern wirft dieses ganze System sehr, sehr lange Schatten und Karl Nehammer kann und kann sich nicht davon befreien. Ich glaube, die Chance hätte er gehabt. Nach allem, was wir bisher wissen, taucht er in keinen Chats auf, ist er das im Nachhinein ein Vorteil, war er nicht im innersten türkisen Kreis, scheint nicht persönlich involviert gewesen zu sein, nach allem, was wir bisher wissen. Also er hätte sich distanzieren können, er hätte eine Transparenz-Aufarbeitungsoffensive starten können, um ein bisschen etwas von dem Vertrauen, das da verloren gegangen ist, durch all die Korruptionsvorwürfe, durch all die Affären wieder zurückzugewinnen. Das hat er nicht gemacht und das belastet die ÖVP sehr schwer bis heute.
Amen.
Ja, ich glaube, er wollte es nicht machen. Ne? Also er hatte, es ist nicht so, dass er da irgendwie das angestrebt hätte und die Chance nicht genützt hätte, sondern im Gegenteil.
Er hat
damals
so einen hoppertatschigen Versuch gemacht.
Er hat ganz am Anfang so getan, als ob und gedacht, damit kommt er durch und dann hat er den Fleischmann zum Kommunikationschef gemacht. Also Gerald Fleischmann sozusagen den Architekten der türkisen Kommunikationslandschaft, ja, sozusagen das Zentrum des Bösen schlechthin. Und damit hat er gezeigt, dass er nicht einen Bruch machen will, sondern eine Fortsetzung unter falschen Vorzeichen.
Stefanie Crisper, warum kann er sich nicht lösen?
Ich denke, er wollte sich auch mit den weiterhin existierenden Sympathisantinnen in der ÖVP von Kurz es nicht sofort anlegen, aber hätte es machen müssen und mit einem ganz neuen Stil anfangen. Nach Ibiza hat die FPÖ sehr hart die Konsequenzen gezogen, hat die vermeintlich einzigen korrupten Subjekte ausgemerzt sozusagen, aber die ÖVP hat hier das Gegenteil getan, nachdem ihre Korruption zum Thema wurde. Und insbesondere hätte sie beweisen sollen, dass sie jetzt einen anderen Kurs fährt, indem sie endlich auch Reformen umsetzt. Und unser Urausschussbericht mit den Empfehlungen, wie man zu sauberer Politik kommt, da ist jede Empfehlung noch immer aufrecht und nichts umgesetzt. Und wir haben nur mehr nicht mal ein Jahr.
Paul Schmidt, wie sieht man eigentlich auf europäischer Ebene den Kanzler Nehammer? Ist das eine Miniaturausgabe des Sebastian Kurz für die anderen Staats- und Regierungschefs? Oder an Kurz hat man ja sich abarbeiten müssen. Viele in Deutschland haben auf Kurz geblickt und da war irgendwie die Hoffnung dabei, da könnte es eine Art neue Dynamik bei den Konservativen geben. Bei Nehammer ist das wohl weg.
Ich glaube, weniger Reibung, unscheinbarer, blockierend, defensiv, gerade wenn es um zum Beispiel die Schengen-Erweiterung geht, aber auch wenn es um die Frage der zukünftigen Finanzierung der Europäischen Union geht, auch ambivalent, wenn es um EU-Erweiterung geht und die Frage des Startschusses und des Beginns von Beitrittsverhandlungen. Also da kann man Österreich nicht genau einordnen und da steht Österreich eher auf der Bremse, würde ich meinen, so wird es wahrgenommen.
Evelyn, etwas, was dazu kommt, ist, dass die Grünen in dieser Regierung zwar allerhand durchgesetzt haben, gerade im Umweltbereich, auf europäischer Ebene sind sie so gut wie nicht vorhanden. Also es gibt keine grüne Europapolitik, es gibt auch keine grüne Stimme in all den wesentlichen Räten, sei es jetzt im Außenministerrat, Innenministerrat etc. sitzen ÖVP-MinisterInnen. Der Versuch, der ursprüngliche, damit Ulrike Lunacek eine Art Gegengewicht zu schaffen, ist aus anderen Gründen, wir wissen es, Corona-Kunst, quasi grandios gescheitert. Und in all den wesentlichen Leitlinien, Sie haben es gesagt, Migration ist fast nur die ÖVP zu hören. Das ist, finde ich, schon ganz interessant, während in der vorherigen Koalition natürlich auch die FPÖ sehr deutlich zu vernehmen war.
Amen. Also eins muss man den Grünen zumindest zugute halten, sie haben die Ära Kurz beendet, ne, indem sie den Rücktritt gefordert haben und ich glaube, dass man schon in europäischer Hinsicht das nicht unterschätzen sollte, die Hoffnung, die du da angesprochen hast in Bezug auf Kurz. Ne. Der Kurz war der Kandidat des Springer Verlags, darf man nicht vergessen, ne. Die haben den gefeatured rauf und runter und er war tatsächlich so eine Hoffnung eines, weiß nicht, wie man das nennen soll, eines quasi
des Anti-Merkel
paratrampistischen Anti-Merkel-Kurses, hinter dem man sich scharen kann. Auch die kleinen, auch sozusagen die sparsamen Staaten, wo er versucht hat, sich wichtig zu machen in Allianzen und so in Europa.
Ich würde das ein bisschen positiver fast sehen, weil er war schon so etwas wie eine Zukunftshoffnung der Konservativen, wie man quasi konservative Politik im Jahr 2021, 2022 machen und am wesentlichsten damit sogar Wahlen gewinnen kann, weil es ist ja ein noch so schönes Konzept wertlos. Und ja klar, er hat sich als Anti-Merkel positioniert, aber auch sehr geschickt da Vakuum genutzt und seine Wahlsiege waren ja unter anderem auf Kosten der Freiheitlichen Partei und das hat gewisse Hoffnungen geweckt, wie man die Extremrechte auch klein halten kann, zu den Kosten, das wissen wir eh alle.
Machen wir einen kleinen Strich, schauen wir nach 2024. Von wegen klein erhalten der FPÖ ist im Augenblick nichts in Sicht. Es schauen eigentlich alle Kommentatoren, politische Beobachter, auch Politiker wie gebannt auf die Umfragewerte, die der FPÖ um die 30% geben. Kickl sieht sich selbst als jemanden, der einen autoritären Systemwechsel in Österreich herbeiführen kann. Er will das sicherlich. Armin, sind die Selbstverteidigungskräfte der österreichischen Demokratie für diese Situation 2024 gerüstet?
Ja, gerüstet sind sie nicht, weil ich glaube, die ÖVP hat sich selber, wie wir gerade besprochen haben, entkernt. Ja, insofern glaube ich auch nicht, dass Kurz eine Hoffnung war, sondern eher eine Drohung, weil der hat ja indirekt den autoritären Wechsel sehr wohl mit vorbereitet. Aber andererseits ist die österreichische Zivilgesellschaft da anders einzuschätzen und die ÖVP ist ja unter anderem auch eine Partei, die da stark verankert ist von den Bürgermeistern aufwärts. Das heißt, diese Erneuerung, die die ÖVP leisten müsste, könnte sie noch immer leisten, wenn sie denn will. Ja? Nur die Zeit wird knapp, aber besser knappe Zeit als keine Zeit. die SPÖ hätte durchaus auch das Potenzial, wenn sie sich mal einigt, dass sie ihren eigenen Vorsitzenden akzeptiert und den auch stützt, ja, als aktiven Gegenkandidaten. Und dann kommt es darauf an, dass man den Demagogen kickelt, dass man dem sozusagen mit offenem Visier entgegentritt und dem auch sich zu widersprechen traut, nämlich mit allen Konsequenzen. Ja. Das wird ja nie offen geredet. Nie wird sozusagen die Konsequenz seiner Migrationspolitik da ausgemalt, ja, was das bedeutet für ein Land, wenn man sozusagen die
Festung Österreich.
Wenn man Festung Österreich, also wer wird dann die Leute pflegen, ne? Wer wird den Dreck wegputzen, wer wird die Arbeit machen, wie schaut eine Gesellschaft aus, die sich nicht durch Zuwanderung erneuert, etc. Ne? Das wird den Leuten nicht vorgestellt aus Angst, dass man damit unpopulär wäre, und die Angst wird aber gespürt und deswegen wird man erst recht unpopulär. Also mit einem Wort, ich glaube ja, aber es ist schon knapp.
Frau Abgeordnete, es gibt eine Umfrage des Instituts Foresight, angesehenes Forschungsinstitut, früher SORA. Diese Umfrage ergibt, eigentlich die Polarisierung in der österreichischen Gesellschaft ist gar nicht dramatisch gestiegen. Da sind Werte der Solidarität, des Zusammenhalts, sind genauso stark oder gleich stark, teilweise auch stärker geworden. Man hat das gesehen bei der Unterstützung für die Ukraine-Flüchtlinge. In der Politik ist das anders. Da hat man diese Polarisierung und dieses Einknicken vor den Hetzreden der FPÖ. Warum dieses Auseinanderklaffen zwischen Gesellschaft, wo Potenzial von Solidarität offensichtlich nach wie vor groß ist, und der Politik, die das nicht aufgreift?
Naja, wenn die FPÖ in den Umfragen so stark ist, dann wird es doch ein großes Frustpotenzial geben mit dem Status quo. Und ich erlebe es ja selbst in meinem Umfeld, bei Bekannten und Freunden, die auch Politik verdrossen sind, gerade weil sie Politik interessiert sind und sich das von der Nähe ansehen, Nationalratssitzungen etc. Und das ist hier in einem steigenden Ausmaße natürlich frustrierend auch, weil, und ich denke, statt auf die FPÖ zu starren, sollten hier eine Partei wie die SPÖ gerade daran arbeiten, dass klar ist, wofür sie stehen, um hier auch am ehesten für potenzielle FPÖ-WählerInnen eine Alternative zu bieten. Und für Parteien wie uns, wo der Sprung von FPÖ-Wählen zu uns wohl ein sehr hoher weiter wäre, halte ich es auch für demokratiepolitisch einfach wichtig aufzuzeigen, dass die FPÖ eine demokratisch gewählte, aber keine demokratisch agierende Partei ist und es auch nicht wäre, wenn sie an der Macht ist. Die FPÖ aber interessanterweise, wenn ich im Plenum so stundenlang mithöre, kommt es immer wieder, ventiliert jetzt schon das Bild der Einheitspartei und meint damit alle anderen Parteien als sie selbst. Wahrscheinlich antizipieren, dass es passieren kann im Wahlkampf, dass alle anderen vier Parteien eben äußern, die mit demokratiepolitischer Sorge, was die FPÖ darstellt und sein könnte in einer Regierung. Und dem will sie vorweggreifen, um alle anderen eben in einem Topf zu werfen und schlecht zu machen. Und das verfängt, glaube ich, auch sehr gut, sollte uns aber nicht den Mut nehmen, das sehr wohl zu artikulieren.
Eva Linsinger, das Land wird offenbar toleranter und die Politik wird bösartiger. Warum?
Wenn man sich diesen Foresight früher SORA-Befund anschaut, der ja basiert auf dem, fand ich, hochinteressanten deutschen Forschungsprojekt mit dieser Langzeitstudie, dann sieht man schon Entwicklungen auf mehreren Ebenen. Einerseits das Phänomen, das wir schon länger kennen, dass sich ein immer größerer Teil der Bevölkerung als abgehängt empfindet, das Gefühl hat, nicht gehört zu werden, in den eigenen Bedürfnissen nicht wahrgenommen zu werden, sei es jetzt ökonomisch wie auch gesellschaftspolitisch, und auf der anderen Seite eine steigende Toleranz. Ich fand an der deutschen Studie hochinteressant, dass die Zustimmung zu LGBT-Werten, Homo-Ehe, also all den sogenannten Gendern, den sogenannten umstrittenen Themen relativ gleich durch alle Bevölkerungsgruppen durchgeht. Dessen ungeachtet gelingt es der FPÖ auch damit, Aufmerksamkeit zu machen und Politik zu machen. Und all das, was Sie beide gesagt haben, dass die FPÖ in gewisser Hinsicht einen Sonderfall darstellt innerhalb des Parteienspektrums, wird natürlich konterkariert dadurch, dass sie mittlerweile drei Landesregierungen sitzt. Also mit jeder Mitregierung, mit jedem Landeshauptfrau, Landeshauptmann, Stellvertreterposten wird die FPÖ ein Stück mehr hereingerückt, und das wird, glaube ich, für die anderen Parteien auch die Schwierigkeit sein im nächsten Wahljahr bei der Positionierung. Nicht ganz zuletzt halte ich nicht allzu viel. Man hat ein bisschen den Eindruck, fast mit Angstlust wird ein FPÖ-Kanterwahlsieg und ein Herbert Kickl herbeigeredet. ich halte es für wirklich wahnsinnig viel sinnvoller, sich nicht fast exzessiv damit zu beschäftigen, sondern wirklich so etwas wie sinnvolle, gute Politik zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden Untersuchungsausschüsse, die da im nächsten Jahr kommen werden, da schaue ich jetzt hier, dass sie die meiste Untersuchungsausschusserfahrung von uns allen haben, da einen Beitrag dazu leisten, ob es nicht gescheiter wäre, wirklich andere Dinge endlich zu machen, wie endlich das Amtsgeheimnis auch abzuschaffen, etc.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Es ist völlig klar, welche Reformen es bräuchte. Und gerade mit der Sorge, dass in der nächsten Regierung eine FPÖ sitzen könnte, müssten wir unsere Demokratie stärken. Und da fehlt uns gerade die unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft. Und da war auch völlig unzureichend die letzte Medienreform, wo in Wahrheit die Medien weiterhin am Gängelband der Inserate gelassen wurden und dadurch eben in eine Abhängigkeit und Ressourcenknappheit geführt wurden, die die vierte Macht im Staate wahrlich nicht kräftigt. Und das muss ich schon als Kritik hier ausformulieren, dass wenn die Grünen schon sagen, es hat eine Berechtigung, dass sie diese Legislaturperiode zu Ende aussitzen, dann wahrlich, weil sie die FPÖ am Horizont damit ein bisschen noch lassen, dann aber auch nur, wenn man hier bis dahin die Demokratie stärkt. Und das bräuchte es. Jede Reform ist schon klar. Wir können in U-Ausschüssen weiterhin uns mit Einzelfällen bewerfen. Ich habe gemerkt, nach 2 Jahren zu Korruption, weil beide waren eigentlich zum Thema Korruption, alle systemischen Maßnahmen, wie man den Staat missbrauchen kann, sind schon aufgezeigt und die dazugehörenden Reformen ganz klar am Tisch. Was das Gefühl des Abgehängtseins betrifft, bräuchte es auch viel mehr Investitionen in die Bildung, in Entlastung sofort und auch weiterhin für saubere Politik eben alles, was noch geht.
Paul Schmidt, jetzt in Europa gibt es ja in mehreren Mitgliedstaaten durchaus vergleichbare Situationen. Verunsicherung auf der einen Seite, Aufstieg von Rechtspopulisten auf der anderen Seite. Die Parteien der Mitte wissen nicht genau, wie sie reagieren sollen. Wir hatten in den Niederlanden den Fall, dass Geert Wilders, ein rechtsradikaler Provokateur, der wichtigste Islamgegner Europas Nummer 1 wird und jetzt müssen alle anderen Parteien sich orientieren, können wir endlich so jemanden zum Regierungschef machen oder nicht? Und es geht eher in die Richtung, die meisten sagen, nein, das muss einen anderen Weg geben. Wie ist Österreich hier vergleichbar?
Naja, es gibt natürlich europäische Muster, aber es gibt auch einiges, was hausgemacht ist. Also in Polen schlägt das politische Pendel zurück. In den Niederlanden wissen wir noch nicht genau, wie eine neue Regierung tatsächlich aussehen wird. Und wir haben aus den Umfragen heraus zumindest vorher nicht ahnen können, dass Geert Wilders so ein Wahlergebnis einfährt. Und jetzt haben wir das österreichische Beispiel, wo in den Umfragen die FPÖ bei 30 plus liegt an erster Stelle. Die Frage ist, ist es ein Naturgesetz, dass Umfrageergebnisse dann zu Wahlergebnissen führen müssen? Das ist das eine. Das zweite ist, wird die FPÖ in Wahlumfragen angekreuzt, weil sie so toll ist? Oder wenn man die anderen so schlecht findet. Also, und dann ist sozusagen die Frage, wie reagiere ich darauf? Ja? Nähere ich mich den Europawahlen im Schlafwagentempo, im Schneckentempo und kümmere ich mich lieber nicht drum, weil dann mache ich die Wahlen zu wichtig. Ich könnte sie ja vielleicht sogar verlieren, vielleicht finde ich ja keinen Kandidaten. Ich glaube, das ist das falsche Rezept. Ich glaube, man muss sich schon diesem Trend und diesen Entwicklungen entgegenstellen, vor allem auch, weil die Europawahl, erstens einmal als Europawahl ganz, ganz wichtig ist, aber natürlich auch den Trend dann vorgibt für die Nationalratswahl, wann immer sie stattfinden soll. Also wenn man da den Zug der Zeit nicht erkennt und da nicht dagegen rudert, dann kann man dieser Politik oder diesen Politikern wahrscheinlich auch nicht helfen.
Amen.
Ich habe jetzt gerade in dem morgigen Kommentar etwas beschrieben, wie in Amerika umgegangen wird mit der kommenden Gefahr Trump. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist, da gab es dann verschiedene Kommentare. Man muss also das nicht hinnehmen wie ein Schicksal. Und da gab es Kommentare, die gesagt haben, es gehört sozusagen zur Taktik und zur Praxis von undemokratischen Usurpatoren, dass sie versuchen, so gut es geht, mit Hilfe der Presse und mit allen Mitteln, die sie haben, ihren Sieg als unvermeidlich darzustellen. Ja, und da haben wir gedacht, irgendwie sind wir in Österreich Kickl-Opfer diesbezüglich, weil diese Medienstrategie, der Diktator Kickl ist unvermeidlich und der Wahlsieger Kickl ist unvermeidlich, das glauben schon alle. Wir hier auch. Natürlich ist es durch Umfragen unterfüttert, aber man muss das nicht so demütig zur Kenntnis nehmen. Man muss auch den Blick für das Lächerliche dieser Figur haben, ja? und auch für das Vermeidbare dieses Aufstiegs nicht aus dem Auge verlieren. Ja?
Eva Linsinger.
Gerade die Serie der Landtagswahlen zeigt ja, Protest muss nicht zwingend von rechts kommen. Wir haben in Salzburg ein bemerkenswertes Wahlergebnis der Kommunisten erlebt. Wir haben in Kärnten einen Wahlerfolg des Team Kärntens, das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Wir haben in Tirol die Liste Fritz erlebt. Das waren jetzt die Landtagswahlen der letzten Monate. Und da ist schon klar, es gibt offensichtlich einen Sehnsucht nach Protest, aber der muss nicht immer zwingend zur FPÖ gehen. Also Protest kann von allen Seiten kommen.
Trotzdem wird man sich, wenn man aufs nächste Jahr schaut, ernsthaft schon überlegen müssen, was passiert oder was kann passieren, wenn die FPÖ mit Kickl deutlich Platz 1 ist, also um die 30%. Ich lese und höre, da wird in verschiedenen Parteien, gibt es da Überlegungen, was wäre dann sinnvoll, was wäre möglich. Sowas kann ja auch nicht von heute auf morgen überlegt werden. Was weiß ich, große Koalition neu oder Minderheitenkabinett oder lange Verhandlungen und nachher noch einmal wählen. Es klingt alles ein bisschen komisch, aber das wäre ja auch wirklich eine komische Situation und unvorbereitet oder ohne Diskussionen in die Situation hineinzugehen, ist eigentlich auch unverantwortlich. Der Bundespräsident hat schon klar gesagt, er will Kickl nicht zum Kanzler, was auch immer herauskommt bei den Wahlen, machen. Eva Linsinger, hinter die Kulissen der Parteien blickend, was gibt es da realistische Überlegungen? Gibt es die überhaupt oder geht man da schlafwanderisch in eine Situation hinein, bei der man nicht weiß, wie man rauskommt?
Ein bisschen dazwischen, würde ich sagen. Es gibt auf der einen Ebene die Wünsche, die ich jetzt einmal als verzweifelte Hoffnungen abqualifizieren würde. Da gehört dazu, der Kickl, der wird schon über sich selber stürzen. Das verkennt aber, dass Kickl sehr viel disziplinierter ist als seine Vorgänger Jörg Haider und Heinz-Christian Strache. Das zweite ist, diese Strategie verfolgt sehr stark die ÖVP, die ja nichts prinzipiell gegen eine Koalition mit den Freiheitlichen einzuwenden hat, aber die sagt, mit der Person Kickl geht es nicht, der Hoffnung folgend, dass die FPÖ jemand anderen in eine allfällige Koalition schicken würde. Das halte ich fast für naiv, weil wenn das so eintreten würde, dass die FPÖ ihr bestes Wahlergebnis in der Geschichte der Zweiten Republik einfahren würde, dann würden sie sicher nicht auf den erfolgreichen Parteichef verzichten. Und dann gibt es noch die dritte Hoffnung, die kommt aus beiden Parteien, aus ÖVP und SPÖ. Ach, das wird schon nicht so arg kommen. Kickl sei ja kein Sympathieträger. Es werde, je nach Partei, die ÖVP glaubt fest daran, dass sie auf Platz 1 kommt. Die SPÖ hält ihre Chancen für intakt, das selbst zu schaffen. Recht viel weiter sind die Überlegungen noch nicht gediehen. Es gibt keine, wie auch immer, gearteten Konzepte und es gibt eine sehr ausgeprägte Aversion zwischen ÖVP und SPÖ. Da gibt es einzelne Kräfte, vor allem, wenig überraschend, die Landeshauptleute, die teils selbst zu regieren, die versuchen, das ein wenig zu kitten. Aber von Strategien in anderen Parteien würde ich noch nicht sprechen. Ich glaube, die sind eher noch im Schockzustand, dass dieses Szenario realer werden könnte. Die am besten vorbereitenden Parteien sind fast bizarrerweise die beiden kleineren, nämlich Grüne und Neos, die das auch sehr ernsthaft formulieren. Aber ankommen wird es in diesem Szenario auf die ehemaligen, muss man fast sagen, Großparteien ÖVP und SPÖ.
Wird es nicht ganz entscheidend sein, wie sich Österreich weiterentwickelt, wie sich die ÖVP weiterentwickelt? Ob es jetzt einen weiteren Schub in Richtung autoritären Nationalismus gibt. Und da hängt es schon auch davon ab, wie die Sozialdemokraten gegenüber der ÖVP agieren. Meine Frage, Armin Thurner, ist nicht die konfrontative Haltung der SPÖ-Führung unter Babler gegen die ÖVP, wo man manchmal den Eindruck hat, also da wird mehr gegen die ÖVP agiert als gegen die FPÖ, ist das nicht kontraproduktiv? Wäre es nicht staatspolitisch und vielleicht auch realpolitisch einfach sinnvoller zu sagen, bitte, wir wollen, sind bereit, mit der ÖVP zusammenzuarbeiten, um zu verhindern, dass sie weiter abgleitet in Richtung FPÖ. Das scheint ja auch die Überlegung zu sein beim Wiener Bürgermeister, der ein paar Signale in diese Richtung ausgesandt hat.
Ja, aber das sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Das eine ist sozusagen die Darstellung in der Öffentlichkeit. Und wenn man sich jetzt in der Öffentlichkeit darstellt als Partei, die einer großen Koalition oder in Anführungszeichen einer halbgroßen Koalition sich entgegensehnt, dann kann man nur verlieren. Also das geht gar nicht. Die SPÖ muss versuchen, sich selbst als das darzustellen, was ja auch ihre Pflicht ist. Ja? Sie muss den Wählern sagen, wofür sie steht und was sie ihnen bietet. Und die ÖVP sollte gefälligst das auch tun. Gleichzeitig müssen alle anderen Parteien natürlich die ÖVP auffordern, in dem zu bleiben, was man einmal den Verfassungsbogen genannt hat. Und man muss klar sagen, dass die FPÖ durchaus Kriterien einer faschistischen Partei erfüllt und dass es nicht an der Zeit ist, dieser Partei in Regierungsverantwortung zu helfen. Das muss sich die ÖVP mal klar machen. Und dann kann man dann davon ausgehend, muss man natürlich noch ergänzen, dass solche Allianzen wie zukünftige Koalitionen unter Parteien, die zukunftsorientiert denken, jahrelang strategisch vorausgeplant werden müssen und nicht monatelang. Ja? Also da sind wir eh schon auf der spontanen, improvisatorischen Seite. Wenn man überlegt, wie lange sowas in Deutschland, wie lange die erste rot-grüne Regierung geplant wurde, nämlich 20 Jahre lang. Ja, das habe ich selbst aus der Nähe miterleben dürfen. Das ist alles vollkommen absurd bei uns. Aber zumindest müsste man den Konsens herstellen, wer ist im demokratischen Spektrum. Und da ist der Herr Kickl schon am äußersten Rande dessen. Also rechtspopulistisch ist da zu sanftmütig formuliert, finde ich.
Paul Schmidt, schauen wir in die Europäische Union 2024. Ukraine, die Unterstützung der Ukraine, inhaltlich die zentrale Frage. Die Europawahlen sind schon angesprochen worden. Die Ukraine-Solidarität in Europa hält bisher, sowohl bei der Bevölkerung als auch auf politischer Ebene. Da hat Viktor Orban, der mit aller Kraft versucht hat, das zu sabotieren, ist ihm nicht gelungen, zu verhindern, dass die Ukraine einen Kandidatenstatus bekommt und Verhandlungen irgendwann für eine Mitgliedschaft begonnen werden. Macht die EU damit einen Schritt in Richtung Geopolitik oder wie groß ist die Gefahr, dass sie sich übernimmt? Geopolitik wäre eigentlich total wichtig, weil man östlich der Ukraine eine autoritär-faschistoide Führung in Moskau hat unter Putin.
Also 2024 macht sie auf jeden Fall einen Schritt in Richtung geopolitischer Akteur. Ja, also Start der Beitrittsverhandlungen, 12. Sanktionspaket, 50 Milliarden zusätzliche Finanzunterstützung. Aber vieles wird auch in der europäischen Entwicklung gegenüber der Ukraine davon abhängen, wie die Wahlen im November in den USA ausgehen. Also wenn Biden noch einmal das Rennen macht, dann glaube ich, wird die Rolle Europas im positiven Sinne stärker anwachsen in diesem Zusammenspiel und in dieser transatlantischen Allianz mit Washington. Wenn Trump das Rennen machen sollte oder ein Kandidat, der so ähnlich agiert wie Donald Trump, dann wird sich zeigen, ob die Europäische Union es schafft, sich zu emanzipieren und hier in dieser Welt, inwieweit sie auf sich allein gestellt sein wird und ob sie das da hebt. Ja. Aber für 2024, glaube ich, sehen wir Fortschritte, werden wir Fortschritte sehen, weil ich meine, die Inauguration des neuen amerikanischen Präsidenten ist erst im Jänner 2025.
Jetzt Österreich, die Rolle Österreichs, Eva Linsinger in der EU, Paul Schmidt hat schon angesprochen, eigentlich unauffällig, Nehammer agiert unauffällig, aber es hat doch ein starkes Signal, eigentlich antieuropäisches Signal gegeben mit der Blockade des Schengen-Beitritts von Bulgarien und Rumänien, wo also alle formalen Bedingungen erfüllt worden sind, damit die beiden Staaten zu Schengen dazugehören und Österreich blockiert das nach wie vor. Ist das etwas, das in Österreich wirklich innenpolitisch ankommt oder ist das nicht nur grotesk, mit dem sich die Regierung auch auf europäischer Ebene nur unbeliebt macht, ohne dass es irgendjemand etwas bringt?
Es folgt der unzähligen Tradition, also Österreichs Staats- und Regierungschefs, aber auch die einzelnen Ministerinnen sind immer nach Brüssel in die Räte gefahren, wie in eine Schlacht, aus der es möglichst viel herauszuholen gibt und sich auf dem innenpolitischen Feld zu profilieren. Das begann ganz am Anfang schon mit dem Kampf gegen Gentechnik, mit dem Kampf gegen die Lkw-Maut, mit Kampf gegen Atomkraft, setzt sich dann fort in Migrationsfragen. Und ich find's traurig. Österreich hat in einem dermaßen großen Ausmaß vom EU-Beitritt profitiert. Die Älteren von uns können sich noch erinnern, wie das früher war, wie sehr das auch gering geschätzt wird und wie sehr damit politisches Kleingeld geschlagen wird. Ich finde das immer schade, wie wenig in manchen Bereichen Österreich in der EU angekommen ist. Das merkt man auf verschiedenen Ebenen. Also bei keiner anderen Wahl kandidieren dermaßen viele Schrullis, Kaiserenkel, TV-Moderatorinnen, Köchinnen, wie bei der EU-Wahl. Das würde bei einer Wahl, die wirklich ernst genommen wird, nie passieren. Es wird mit EU-Politik da wirklich viel Schindluder getrieben und die Konsequenz ist abzulesen. Fast seit dem Beitritt Österreichs ist die EU-Skepsis fast nirgendwo, also wir haben da immer wieder mit Großbritannien, UK Platz gewechselt, fast nirgendwo so hoch wie in Österreich. Und ich finde das einfach schade, gerade für ein Land, das dermaßen viel vom Beitritt profitiert
hat. Ganz kurz der Paul Schmidt und dann die Stefanie
Knisper. Also Best of Schrullis finde ich ein bisschen böse, weil es gibt natürlich auch Europapolitiker, die da kandidieren, die durchaus was drauf haben, dass das eine. Das Zweite ist,
auch die Köchin ist nicht so schlecht als Europapolitikerin.
Ja, okay. Man hört halt von ihr nichts in den letzten 5 Jahren, aber sie ist sicher gut. Die Frage ist, brauchen wir nicht eine wesentlich proaktivere Europapolitik und haben wir nicht eine Europapolitik, die total innenpolitisch determiniert und beeinflusst wird? Ja? Also nur zwei Daten. Also wir wissen, Schengen als Begriff ist innenpolitisch in der Öffentlichkeit negativ konnotiert. Rumänien und Bulgarien haben ein negatives Image und darauf surfe ich jetzt und das ist halt ein bisschen wenig, wenn man mehr an der Lösung und weniger am Problem
interessiert wäre. Europapolitisch unverantwortlich, Stefanie Crisper.
Ja, ich weiß nicht, wie gut Helmut Brandstätter kocht, aber er tritt zumindest hier an für uns als Kandidat für die EU-Wahl und war bis jetzt außenpolitischer Sprecher. Fix? Nein, er muss antreten, wir haben die demokratischen Vorwahlen, die internen. Aber ich pflichte bei und das Schengen-Veto, ich glaube, darüber kann man nicht genug reden. Ich war vor ein paar Wochen in Bukarest und die rumänischen vis-à-vis haben alle schon den Kenntnisstand, dass da irgendwas mit einer Bundeslandwahl war und das Ganze eigentlich, wie Sie gesagt haben, innenpolitisch motiviert war. Und das Absurde war ja, dass auf meine Anfragen hin, was denn die Kriterien wären, die beiden Länder zu erfüllen haben, damit das Veto beendet wird, keine Antwort kam, weil es einfach keine inhaltliche Argumentation gibt. Also so etwas Peinliches und dementsprechend auch ein derartiger Hohn Ländern gegenüber, die sich eh nie auf Augenhöhe fühlen, was mir auch in Bukarest mitgegeben wurde, ist wirklich unglaublich und auch von einer Kurzsichtigkeit, die dermaßen verantwortungslos ist.
Ist das nicht eigentlich den ÖVP-Abgeordneten peinlich, die Situation? Sagen Sie nicht hinter den Kulissen Ihnen, wenn Sie unter 4 Augen sind? Das ist ziemlich peinlich.
Ja, natürlich.
Geben Sie zu.
Und es ist halt noch ein Punkt, Entschuldigung, wenn ich darf. Dasselbe, wo auch Österreich außenpolitisch nie konstruktiv und innovativ agierend, sondern rein destruktiv auch wirklich Schaden anrichtet, ist in Bezug auf Russland und die Frage, trägt man hier jede Sanktion natürlich gleich, jedes Sanktionspaket natürlich gleich mit? Hat man vielleicht sogar, weil Österreich eine Oase der Spionage ist, sogar Vorschläge, wer sanktioniert gehören soll, weil man hier entsprechende Expertise hat. Ich bin jetzt sehr sarkastisch, hat man nämlich nicht. Und ist man hier auch bemüht, Spionage zu unterbinden? Und da sind wir mit Budapest noch das einzige Land mit einer Hauptstadt, wo digitale Spionage von den russischen Gebäuden her sehr wahrscheinlich laut Experten wirklich aktiv betrieben wird und damit auch die ganze europäische Bemühung der Ukraine hier dabei zu stehen unterminiert wird. Also man ist hier so passiv wie möglich und in Wahrheit hinter den Kulissen äußerst destruktiv.
Und seinen ganzen Lokalkolorit kann man doch nicht aufgeben, den dritten Mann und alles. Na, aber jetzt im Ernst, es scheint mir ein bisschen naiv zu sagen, dass Europapolitik oder auch Geopolitik nicht Innenpolitik ist, weil wenn man nach Amerika schaut, wenn man in die USA schauen, dort ist die Israel-Politik von Biden ist jetzt Innenpolitik, weil der schaut mehr auf die Swing States, in denen er nicht die muslimischen Wählerinnen vergrämen will, als auf irgendwas anderes. Also es ist leider überall so. Nur ist die Frage, was man dann daraus macht. Ne? Also wie man sozusagen, wie man sich der eigenen politischen Öffentlichkeit stellt. Und da ist Österreich natürlich wirklich letztklassig, muss man sagen, was Europa betrifft und auch was europäisches Denken betrifft.
Amerika und die amerikanischen Wahlen sind angesprochen worden, aber ist es nicht berechtigt, angesichts all dessen, was wir wissen von Trump? Die Frage von Bob Kagan, dem Politikwissenschaftler, der sagt, Amerika kann in Richtung einer Diktatur gehen. Unter Trump kann es sein, dass die Demokratie eingeschränkt wird, abgeschafft wird, dass eine amerikanische Diktatur
errichtet
wird. Also sagt Faschismus und verweist auch darauf, dass es einen Plan gibt, also der Heritage Foundation, eines konservativen Thinktanks, mit vielen Millionen Dollar gesponsert, was im Fall eines Wahlsieges von Trump wer genau wohin gesetzt würde, um die Unabhängigkeit der verschiedenen staatlichen Institutionen abzuschaffen. Und es ist auch in der amerikanischen Geschichte unter der trotz Rechtsstaat und allem, Roosevelt hat im Zweiten Weltkrieg japanische Amerikaner in Lager geschickt. Es wurde im Ersten Weltkrieg die Pressefreiheit abgeschafft. Also wie ernst muss man das nehmen, diese Situation? Es könnte eine Entwicklung in Amerika zur Diktatur geben.
Man muss es sehr ernst nehmen. Ich empfehle immer den Roman von Philip Roth, The Plot Against America, wo er beschreibt, wie es gewesen wäre, wenn nicht Roosevelt gewonnen hätte, sondern Charles Lindbergh, der rechte Ozeanpilot. Und Roosevelt musste natürlich seinen New Deal mit den Konzessionen an die Dixie Democrats sozusagen untermauern, mit denen er den Rassismus auf Jahrzehnte festgeschrieben hat. Also ich fürchte, dass wenn es tatsächlich zu so einem Trump-Coup kommt, dann wird es nach allem, was man hört, ernsthaft. Aber wie gesagt, der gleiche Robert Kagan, der diesen Warnartikel geschrieben hat, hat dann nach einiger Diskussion auch einen Rückzieherartikel geschrieben, in dem er eben gesagt hat, das ist nicht Gott gegeben. Es kann auch anders kommen. Man muss sozusagen alles tun, um das zu verhindern. Und das ist an uns. Wir müssen alles tun, um das zu verhindern. Und dazu gehört aber auch, dass man nicht nur diese Warnung, die ich jetzt unvorsichtigerweise ausgesprochen habe, aussprechen, dass man alles tun muss, um es zu verhindern, sondern man muss positiv sagen, was sein kann und was woanders angeboten wird. Ja? Also nur Kickel zu verhindern oder Rechtsextremismus zu verhindern, ist kein Programm.
Ich meine, Amerika ist ja ein Land, wo die Politik sehr oft an Übertreibungen mündet. Und da wird voller Lust und Auseinandersetzung auch sehr übertrieben gekämpft. Und das kann natürlich auch mobilisieren. Die Demokraten können, wenn es eine solche Diskussion gibt, ist Trump nicht ein Faschist und ein Faschist ist das Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, kann niemand wollen, kann helfen, auch die Schwächen der Demokraten, die Schwächen des Biden zu überwinden.
Darauf setzt ja Biden, dass er hat bei den Midterms hat das ja schon mal funktioniert, in Kombination mit den Frauen vor allem, die sozusagen ihre Abtreibungsrechte eingemahnt und eingeklagt haben. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiges Thema, das bei uns natürlich nicht so zur Debatte steht. Aber das Demokratiethema, das gehört auf jeden Fall sozusagen aktiver gestellt, auch gerade in Bezug auf die Europawahlen. Ich meine, was wollen wir denn? Was stellen wir uns vor, in einem kleinen Nationalstaat irgendwo hin, in einem rechtsextremen kleinen Nationalstaat irgendwo besser dazustehen? Das ist ja vollkommen absurd.
Wie wichtig sind amerikanische Trends für uns in Europa nach wie vor, Eva Linsinger?
Sehr. Man hat das sehr gemerkt während Trumps erster Präsidentschaft. Da hat er gewisse Dinge geprägt, die sehr schnell über den Atlantik geschwappt sind. Zum Beispiel alles, was Medien als unangenehm berichtet haben, als Fake News zu geißeln. Die New York Times, CNN, wir haben das alle in Erinnerung, diese eine berühmte Pressekonferenz, wo er wie ein, Tiervergleiche sind immer problematisch, aber wirklich wie ein wild gewordener Stier auf den einen CNN-Reporter losgegangen sind. Diese Strategie haben Rechtspopulisten, namentlich die FPÖ, sehr, sehr schnell
kopiert. Und auch der Herr Kurz mit seinem Begriff der Feindmedien. Nicht? Also wir waren Feindmedien.
Und Strache hat alles, was ihm nicht gepasst hat, die ersten Berichte über BVD, das waren alles Fake News. Und auch die Methoden, dass die sogenannten, unter 7 Anführungszeichen, die Eliten gegen das sogenannte, wieder unter Anführungszeichen, Volk regieren, dass in Österreich der öffentlich-rechtliche Rundfunk einer der Hauptfeinde der FPÖ-Regierung war. Wir erinnern uns an diese öffentliche Shaming von Star-Anchor Armin Wolf. Also da werden schon Trends gesetzt, da wird auch etwas probiert. Und wir wissen auch, bei den vorangegangenen Europawahlen war das ein großes Thema, als Bannon angesetzt hat, in Europa aktiv zu werden, wie sehr man Fake News verbreiten kann, wie sehr auch Wahlen beeinflusst werden können. Und all diese Trends werden natürlich in den USA teils erprobt und werden dann auch kopiert von anderen Rechtspopulisten.
Und in Amerika ist ja nach wie vor die Zivilgesellschaft sehr, sehr lebendig, die Vielfalt der Medien und die Protestbewegungen in verschiedensten Bereichen sind auch da. Nur diese politisch zu bündeln, ist natürlich eine andere Sache. Frau Crisper, gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, ja, da sollten wir uns aufgrund der Parallelität der Auseinandersetzungen, die wir in Europa und in Amerika haben, mit den amerikanischen Erfahrungen mehr auseinandersetzen?
Ja, ich denke, also seit ich in der Politik bin ich da mehr problembewusst, weil ich es näher miterlebe und auch wie viel schlimmer es geworden ist, allein in den letzten 5 Jahren, wo ich den Einblick habe, die Medien in Österreich und auch natürlich die Tatsache, dass die Kritik der FPÖ auf fruchtbaren Boden fällt, wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, ja, der ORF ist hier zu wenig demokratisch aufgestellt und hier müsste man eine Reform vornehmen. Und ich hoffe auch, dass die hier stärkend in die Gänge kommt. Zeitgerecht. Aber an sich ist, glaube ich, der Zug abgefahren, dass es unter dieser Regierung noch eine Reform der Medien geben wird, die stärkend agiert. Nur das ist die Ebene, die mehr in der Parallelität zu Amerika am meisten Sorgen macht. Und natürlich auch, dass die Rechten insgesamt, das gilt auch für die EU-Wahl, haben wir das letzte Mal schon erlebt, mit Hilfe natürlich auch der russischen Seite Propaganda verbreitet und auf ihren Kanälen hier, die wir teilweise ja gar nicht mehr kennen, ihre Parallelwelt aufzieht.
Paul Schmidt, Worst-Case-Szenario, wie sehr sind wir in Europa darauf vorbereitet oder gar nicht oder vielleicht doch?
Naja gut, wir haben jetzt einmal die Wahlen auf europäischer Seite, bevor die amerikanischen Wahlen geschlagen werden. Der Wahlkampf in Amerika beginnt schon früher, da wird sicherlich Parallelitäten geben. Ich glaube, es gibt noch zu wenig Auseinandersetzung damit, was das wirklich bedeuten könnte, aber ich glaube, seit dem 24. Februar 2022 hat sich in Europa doch einiges getan. Ja, sowohl auf militärischer und sicherheitspolitischer Seite, als auch finanziell, als auch in der Wahrnehmung, dass Europa und die EU-Mitgliedstaaten und die Hauptstädte wesentlich mehr tun müssen, um Demokratie zu leben, zu erklären und diese systemische Auseinandersetzung zu führen. Und auch zum Beispiel beim Kampf gegen Desinformation und Fake News, da sind wir wahrscheinlich noch nicht weit genug, aber wir sind zumindest aufgebrochen, uns damit auseinanderzusetzen. Immerhin, ich glaube, das ist ganz entscheidend, diese Verteidigung der Demokratie und diese immer wieder Erklärung, warum Demokratie so wichtig ist und was das eigentlich bringt und was das für Vorteile hat gegenüber anderen Systemen. Ich glaube, das ist immer Work in Progress und muss immer geführt werden, diese Diskussion, diese Debatte. Wenn sie nicht geführt wird, dann haben wir schon verloren.
Ich würde nur gerne den Blick noch weiten, weil im kommenden Superwahljahr, dieser Begriff wird oft verwendet, aber für 2024 stimmt er, fast die Hälfte der Weltbevölkerung in der einen oder anderen Form wählt und zum Beispiel sehr wichtige Staaten wie Indien, die auch problematisch sind und ich möchte nur unterstützen, das, was Sie gesagt haben, eine der quasi Nebenfunktionen der USA und Europa ist ja quasi zu zeigen, warum Demokratie wichtig ist, warum sie Vorteile hat. Es gibt einige Weltregionen, wo es am Kippen ist, wo es zu kippen droht. Deswegen ist das kommende Jahr auch weit abseits der USA wichtig. Also ich halte das indische Wahlergebnis zum Beispiel für eines der entscheidenden Punkte, wie sich die Welt weiterentwickelt.
Danke für die weit gefasste, breite Diskussion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Unabhängige und kritische Medien gehören zum Fundament einer demokratischen Zivilgesellschaft. Der Falter gehört dazu, das Profil gehört natürlich ebenfalls dazu. Abonnements sind immer eine gute Idee. Geschenksabos für Weihnachten erweisen sich als noch bessere Idee, wenn man schon ein Abonnement hat. abo.falter.at ist die Internetseite mit den Details. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke Miriam, bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.